rufe auf den Tagesordnungspunkt 11. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften zur Umsetzung des europäischen Gas- und Wasserstoffbinnenmarktpakets. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 30 Minuten vereinbart. Ich warte mal noch kurz, bis alle Platz genommen haben und etwas Ruhe entstanden ist, damit ich die Aussprache eröffnen kann. Das ist jetzt der Fall. Dann eröffne ich die Aussprache. Das Wort hat als erste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion die Abgeordnete Dr. Saskia Ludwig.
Herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir debattieren heute einen Gesetzentwurf, der überfällig ist. Es geht um die Umsetzung auch von EU-Richtlinien, unter anderem auch die Gasnetzzugangsverordnung. Das ist wirklich notwendig geworden, denn die letzte alte, die ist schon verlängert worden. Und deswegen ist es gut, dass wir jetzt eine vernünftige Grundlage bekommen. Ich sage aber auch ganz klar, dass es gut ist, dass wir uns Zeit gelassen haben damit. Es gibt einen guten Grund, warum es etwas gedauert hat. Und zwar mussten wir schon intensiv auch über diese Gasnetzzugangsverordnung reden und haben dort viel Ideologie rausgenommen. Und das Wirtschaftsministerium hat ja mit der Vorlage jetzt sehr deutlich gemacht, dass wir wegkommen müssen von der Idee, dass ein modernes Industrieland mit Wunschdenken und Streichlisten betrieben werden kann. Wir brauchen eine Energiepolitik, die auf Realität setzt, auf Technologieoffenheit und auf Vernunft. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen mal eine Zahl nennen. 72 Milliarden. Da wird nicht jeder viel mit anfangen können, aber diese 72 Milliarden hat das Gasnetz gekostet, was seit 1990 installiert wurde. Wir haben das modernste Gasnetz, die modernste Infrastruktur in Europa. Und diese Infrastruktur ist auf mindestens 50 Jahre ausgelegt. Das ist eine wertvolle Infrastruktur und auch, wenn man das nämlich sich pro Jahr anguckt, was sie kostet, eine sehr kostengünstige Infrastruktur. Wir waren damals sehr stolz darauf, als 89 die Wende kam und wir unsere Kohleheizungen rausreißen konnten und alle moderne Gasheizungen bekommen haben. Nicht nur, weil das leidige Kohleschleppen damit ein Ende hatte, sondern weil die Gasheizung eine sehr umweltfreundliche war im Gegensatz zur Kohle. Und deswegen ist es auch wahnsinnig wichtig, dass wir dieses moderne Gasnetz, was wir haben, als moderne Infrastruktur auch behalten und nicht so, wie die Vorgängerregierung geplant hatte, tatsächlich den Rückbau dieser Gasnetze zu betreiben und sie auch rausreißen zu wollen, um parallel daneben eine neue Struktur aufzubauen. Die EU will eine moderne Infrastruktur, das ist richtig, und sie finden bei uns eine moderne Infrastruktur. Und deswegen ist diese Gasnetzzugangsverordnung, die dankenswerterweise durchs Wirtschaftsministerium uns vorgelegt wurde, auch genau die richtige Antwort darauf. Meine Damen und Herren, wir haben aber auch folgende Situation, dass die Vorgängerregierung tatsächlich durch die Idee, Gasnetze rausreißen zu wollen, auch bis 2041, wo wir ja das Klimaziel in Deutschland schon erreichen wollen, 2021 durch die Bundesnetzagentur eine Richtlinie erlassen hat, die den Betreibern erlaubte, mehr oder weniger die Abschreibungszeit zu halbieren. Normalerweise braucht man 45 bis 50 Jahre, um diese Gasnetze abzuschreiben. Das, was man an Abschreibungskosten hat, wird umgelegt auf die Verbraucher. Das heißt, diese Investitionskosten muss ich pro Kilowattstunde zahlen. Was passiert, wenn ich das halbiere auf 20 Jahre? Dann wird der Gaspreis teurer. Das ist übrigens passiert vor der Ukraine. Meine Damen und Herren, der aktuelle Energiemix, den wir jetzt haben, den Primärenergiebedarf, wird jetzt mittlerweile bei fast 21% oder mit 21% gedeckt durch Erneuerbare. Wir haben aber nach wie vor 27% Erdgas, 36% Öl. Der Rest setzt sich aus Kohle zusammen im Gegensatz zu anderen Ländern. Und deswegen ist es wirklich gut, dass diese Gasnetzrichtlinie, die wir haben, die klare Botschaft gibt, dass wir unsere Leitungen behalten. Die Botschaft, die wir damit geben, ist, dass man auch ein Stück weit lernt, weil Klimaziele ist das eine. Aber was passiert auf dem Weg dahin, wenn es Veränderungen gibt oder Krisen wie jetzt zum Beispiel im Iran? 15 Jahre ist nicht lang und da muss man sich die Möglichkeiten eröffnen und lassen, dass man immer auch im Notfall reagieren kann. Und das kann man nicht, wenn man gute Strukturen rausreißt oder sie zurückbaut. Meine Damen und Herren, wir haben einen guten Gesetzentwurf und wir möchten im parlamentarischen Verfahren ein starkes Gesetz daraus machen. Da haben wir einige Dinge noch miteinander zu diskutieren, wie zum Beispiel die Möglichkeit der Kappungsfrist. Wir haben Biomethan, wir brauchen Biomethan. Die Biomethanbranche steht vor der Tür und möchte 1,4 Milliarden investieren. Investitionen brauchen Sicherheit. Ob die Kappungsgrenze, so wie sie jetzt gerade drin steht, diese garantiert, werden wir sicherlich gemeinsam noch mal miteinander diskutieren. Ich bedanke mich noch mal ausdrücklich bei dem Wirtschaftsministerium für die konstruktive Zusammenarbeit und freue mich auf das parlamentarische Verfahren und die Diskussion dazu. Herzlichen Dank.
Für die AfD-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Steffen Cottré.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Bundesregierung macht nun leider ernst mit dem Wasserstoffquatsch. Wasserstoff ist etwa dreimal so teuer wie Erdgas bei nur etwa 20% Nutzungsgrad in der Prozesskette. Wasserstoff zur Energiegewinnung, das gibt es mit der Brennstoffzelle schon seit 180 Jahren. Und seit 180 Jahren hat sich Wasserstoff als Energieträger nicht durchgesetzt. Und wenn Sie Wasserstoff als Energieträger nutzen wollen, das ist das etwa so sinnvoll, als würden Sie Ananas in der Arktis anbauen wollen. Das können Sie machen, aber das ist grober Unfug, meine Damen und Herren. Die Wirtschaft wird staatlich beeinflusst, um diesen Wasserstoffquatsch mitzumachen. Doch trotz aller Subventionen oder zweifelhaften Machbarkeitsstudien werden die meisten Projekte auf Eis gelegt oder ganz abgesagt. Die geplante Wasserstoffleitung aus Norwegen kommt nicht, weil es keine Abnehmer gibt. Die Cascade Pipeline Lubmin mit Kosten von 430 Millionen Euro ist fertig, hat aber keine Kunden. ArcelorMittal hat die geplante wasserstoffbasierte Stahlproduktion trotz 1,3 Milliarden Euro Fördermittel gestoppt. Die Gründe: hohe Energiekosten, fehlende Wirtschaftlichkeit. Die LEAG hatte ihr Wasserstoffprojekt in der Lausitz ausgesetzt, wegen eben auch fehlender Wirtschaftlichkeit. Und das Elektrolyse-Großprojekt von HH2E in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern wurde nach der Insolvenz gestoppt. Das Elektrolyseprojekt HydroHub Fenne im Saarland wurde auf Eis gelegt wegen fehlender Nachfrage. Das RWE-Projekt Saar-Luis ist gestoppt worden wegen fehlender Wirtschaftlichkeit. Die geplante Elektrolyseanlage von LIV ebenfalls im Saarland ist aufgegeben worden wegen fehlenden Abnehmern. Das Projekt Burn 4H2 des Gasheizkraftwerkes Süd in Leipzig ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden wegen fehlender Förderung, also wegen fehlender Wirtschaftlichkeit. Und das H2-Excellence-Projekt, das verzögert sich, hat keine Kunden. Das High-Performer-Projekt in Leuna verzögert sich wegen Kostensteigerungen und Marktunsicherheiten. Das Haifen-Wasser-Projekt in Lüderitz, Namibia, verzögert sich deutlich wegen unsicherer Nachfrage und hohen Kosten. H2 Global, ein Projekt zum Import von grünem Wasserstoff, verzögert sich wegen hoher Preise und fehlenden Angebotsmengen. Das Wasserstoffprojekt von Important Projects of Common European verzögert sich wegen fehlender Wirtschaftlichkeit. Das Wasserstoff- und Ammoniakprojekt am Suezkanal verzögert sich wegen unsicherer Nachfrage. Neom Green Hydrogen Company in Saudi-Arabien mit Beteiligung von ThyssenKrupp stockt wegen fehlenden Abnehmern. Und diese Liste, die ließe sich noch weiter fortsetzen, meine Damen und Herren. Und bei der Vielzahl dieser Pleiten in diesem neuen Marktsegment kann man also nicht mehr von einem tragfähigen Markt sprechen. Die Vielzahl dieser gescheiterten Projekte trotz politischer Unterstützung und einer horrenden Zahl von Subventionen und Euros zeigt eindeutig, dass Wasserstoff nicht marktwirtschaftlich und damit nicht lebensfähig ist Und ja, bei nüchterner Betrachtung müsste also das Finanzamt Wasserstoffprojekte als Liebhaberei einstufen. Sie taugen nicht zur marktwirtschaftlichen Energieversorgung. Und deshalb müssen wir diesen Wasserstoffquatsch sofort beenden. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort die Abgeordnete Dr. Nina Scheer.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst mal muss man zur allgemeinen politischen Lage im internationalen Kontext sagen, wir erkennen, dass in der Abhängigkeit von fossilen Ressourcen eine riesige Gefahr steckt. Eine Versorgungssicherheitsgefahr, eine Gefahr von Nichtbezahlbarkeit von Energie. Und es gibt kein gesellschaftliches Leben ohne Energie. Deswegen ist es dringend notwendig, dass wir so schnell wie möglich von unseren Abhängigkeiten von fossilen Ressourcen wegkommen, so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien umsteigen. Das ist, glaube ich, einfach die einzige Konsequenz, die man auch angesichts dieser jüngsten Entwicklungen wieder ziehen kann, aber nicht zum ersten Mal. Es ist nicht die erste fossile Energiekrise, die wir erleben konnten. Und jetzt haben wir eine neuerliche Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes nun heute zur ersten Lesung zu beraten. Und ich möchte voranstellen, dass es ja auch nicht das erste Mal ist, dass wir uns mit der Befassung, mit den Fragen rund um Gasnetze bzw. auch grüne Moleküle, nämlich dann Wasserstoff, befassen hier in dem Hohen Haus und haben etwa in der letzten Koalition einen ganz großen Meilenstein schon umgesetzt in der Ampelkoalition, nämlich dass wir ein Wasserstoffkernnetz geschaffen haben. Und mit dem Wasserstoffkernnetz und dem hier etablierten sogenannten Amortisationskonto haben wir eben auch einen verlässlichen Finanzierungsrahmen geschaffen, wie über 9.000 bis 10.000 Kilometer ein Netz geschaffen werden kann, was tatsächlich die Versorgung und die Leitung von reinem Wasserstoff gewährleistet. Wir sehen aber auch in der Umsetzung eben dieses Kernnetzes, wie schwierig es ist, tatsächlich diese Transformation zu gestalten, wenn nicht die Rahmenbedingungen stimmen. Und wenn jetzt aus der AfD dann das zum Beweis genommen wird, dass das alles nicht funktioniere, dann möchte ich nur einfach daran erinnern, dass all das, was Sie vorschlagen, das Zigfache von dem kostet, was uns die Energiewende kostet. Das Zigfache. Ja, das verleugnen Sie immer. Sie tun immer so, als ob das einfach der Status quo wäre, als ob das einfach so genutzt werden konnte, und verschweigen der Öffentlichkeit, dass das eben die wahren Kosten in diesen Plänen, auch in der Atomenergie, die Sie dann immer wieder reinziehen wollen, dann liegen. Und hier bei dem Wasserstoffkernnetz, da sehen wir zum Beispiel, dass sich grüner Wasserstoff insbesondere auch wegen der hohen Netzentgelte leider noch nicht so nutzt. Wir werden, wenn wir niedrige Energiepreise haben wollen, dann werden wir uns diesem Thema widmen müssen, dass ein Drittel unserer Energiekosten in den Netzentgelten durch die Netzentgelte kommt. Und das schlägt natürlich beim grünen Wasserstoff, wenn er aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, voll rein. Und deswegen ist die Wettbewerblichkeit auch dadurch geschmälert. Und das liegt nicht an dem grünen Wasserstoff, sondern das liegt an der Netzentgeltstruktur, die wir haben. Da müssen wir uns mit befassen. Hier steht aber jetzt zur Debatte, das habe ich quasi als Einordnung zu den Falschmeldungen aus der AfD kurz erläutert, aber hier steht zur Debatte, dass wir nun mit einem weiteren Umsetzungspaket zum Wasserstoff- und Gasbinnenmarkt, EU-Binnenmarkt, das ist also quasi eine EU-Umsetzung, verschiedene Regelungsschritte vornehmen. Wir nehmen sehr wohl auch vor, dass über die heute bestehenden Anschlussverpflichtungen Veränderungen vorgenommen wird, nämlich diese Anschlussverpflichtungen für Gasanschlüsse sehr wohl aufgeweicht wird mit Blick darauf, dass man auch die Option der Stilllegung ziehen kann, wenn man nämlich erkennen muss, dass über die nächsten Jahre immer weniger Gas genutzt wird, dann kann es nicht mehr sinnvoll sein und auch nicht mehr finanzierbar, ist auch nicht mehr finanzierbar, dass solche Netze dann auch aufrechterhalten werden. Auch die Umwidmung muss möglich sein. Die Umwidmung von Gas auf Wasserstoff. Es wäre völlig sinnwidrig, wenn man neben einem bestehenden Gasnetz dann noch mal eine Wasserstoffinfrastruktur legt. Wenn man erkennt, dass man Wasserstoffinfrastruktur braucht, dann ist es sinnvoll, die bestehenden Gasnetze dafür zu nutzen. Und Das sind so die Kernbestandteile. Es ist halt die Frage, wie wird das ausgedrückt, welche Möglichkeiten hat man? Aber die Anschlussverpflichtung, die bisher starr existiert, die war eben auch ein Hemmnis, um diese Umwidmungen, um diese Umstrukturierungen hinzubekommen. Im Kern des Gesetzes wird jetzt fokussiert, Verteilnetzentwicklungspläne zu erstellen sind. Das ist mit einem breit angelegten Konsultationsprozess vorgesehen. Die Bundesnetzagentur hat das hinterher alles zu genehmigen. Und mit diesen Verteilnetzentwicklungsplänen wird dann aber eben auch ausgelöst, dass man sich etwa in Verzahnung auch mit der Wärmewende auch den Optionen widmen wird, mögliche Teile und Netze stillzulegen. Denn nämlich genau dort, wo das etwa mit der Wärmeplanung nicht mehr kompatibel wäre, also wo die Wärmeplanung vorgelegt ist und ganz klar sagt, hier die Versorgung ist sichergestellt, das Gasnetz ist nicht mehr gebraucht, da ist es dann eben auch absehbar und verankert, dass eine Stilllegung erfolgen wird. Meine Zeit ist gleich zu Ende, die Redezeit. Deswegen lassen Sie mich nur noch einmal kurz erwähnen, dass in der Tat natürlich die enge Verzahnung mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz, was es noch im Detail auszugestalten gilt, auch noch dann eine Rolle spielen wird, weil wir natürlich auch aufpassen müssen, dass das alles miteinander gut verzahnt ist, dass es gut miteinander wirkt, weil auch dort spielen ja verschiedene Energiequellen eine Rolle, erneuerbare Energiequellen. Ein Teil davon ist Bioenergie, aber auch nur ein Teil. Wie weit, das wird sich genau in der Verzahnung abbilden müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das Wort die Abgeordnete Dr. Julia Verlinden.
Frau Präsidentin, verehrte Zuhörende, aufgrund des Kriegs im Nahen und Mittleren Osten steigen die Erdgaspreise. Und viele Menschen und Unternehmen, aber auch Kommunen und öffentliche Einrichtungen, die schauen sich verständlicherweise nach Alternativen zum Heizen um. Sie informieren sich über Wärmepumpen beispielsweise und andere günstigere Optionen, um rauszukommen aus der fossilen Kostenfalle. Und aus der fossilen Kostenfalle befreit sich das Land nur, indem investiert wird. Investitionen in Energieeffizienz und erneuerbare Energien machen das Leben und Wirtschaften günstiger und stabiler. Und wir machen damit Europa unabhängiger. Das heißt, der Gasverbrauch wird in Deutschland sinken. Und je schneller er sinkt, desto besser. Und wenn der Gasverbrauch sinkt, dann hat das Auswirkungen auf die Gasinfrastruktur. Also zum Beispiel auf die Gasnetze in den Regionen. Es fließt weniger Gas durch die Netze. Es gibt weniger Kunden. Die allermeisten Gasnetze, die werden früher oder später stillgelegt werden, und zwar in ganz Europa. Jetzt kommt es darauf an, diesen Prozess rechtssicher zu ermöglichen. Und das hat die EU ihren Mitgliedstaaten als Hausaufgabe gegeben. Und dieser Stilllegungsprozess, der soll strukturiert, gerecht und so planungssicher wie möglich gestaltet werden. Denn auch die Gasnetzbetreiber, die wollen natürlich wissen, woran sie sind, die Transformation in ihrer eigenen Infrastruktur vorbereiten, sich wirtschaftlich darauf einstellen und sie dann umzusetzen. Und die Netzbetreiber, die sollen laut Gesetzentwurf mit der Planung der Stilllegung ihrer Netze beginnen, sobald sie sicher sind, dass in ihrem Netzgebiet der Gasverbrauch deutlich sinken wird. Und um diese Prognose erstellen zu können, müssen sie ja erkennen können, wann sich in welchem Straßenzug Haushalte oder Unternehmen vom Gas Netz trennen. Und das Gebäudeenergiegesetz hat in der letzten Legislaturperiode da Planungssicherheit gegeben. Denn da war klar, nach und nach werden die Gasheizungen ersetzt. Schritt für Schritt sinkt der Gasverbrauch und Schritt für Schritt werden die Gasnetze abgeschrieben und dann stillgelegt, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Jetzt aber macht die Koalition neues Chaos, weil sie laut ihrer Eckpunkte zum sogenannten Gebäudemodernisierungsgesetz möchte, dass wieder neue Gasheizungen zusätzlich eingebaut werden. Und dieses Chaos der Bundesregierung macht deutlich, dass die Bundesregierung derzeit keinen klaren Kurs bei der Wärmepolitik hat. Sie schafft neue Unsicherheiten und sendet widersprüchliche Signale an Kommunen, an Stadtwerke und Haushalte, anstatt hier klare Rahmenbedingungen zu schaffen, die nötig wären. Es ist also gut, dass eine gesetzliche Regelung endlich kommt, dass diejenigen Kunden, die ihren Netzanschluss nicht mehr brauchen, zum Beispiel weil sie eine Wärmepumpe installiert haben, dass sie die Kosten für die Anschlusstrennung nicht mehr in Rechnung gestellt bekommen, wie das manche Netzbetreiber in der Vergangenheit getan haben. Es droht aber eine andere, eine zusätzliche Kostenfalle, und das sind die steigenden Gasnetzentgelte. Denn die Infrastrukturkosten bleiben hoch, der Gasverbrauch wird sinken, das heißt also unterm Strich, jede einzelne Kilowattstunde wird teurer. Zur Gaskostenfalle, die wir gerade an den globalen Märkten feststellen, kommt also die Gasnetzentgeltkostenfalle noch hinzu. Und das ist dramatisch, vor allen Dingen für alle Mieterinnen und Mieter. Darauf hat die Bundesregierung keine Antwort. Im Gegenteil, sie wirbt für mehr Gasheizungen. Und dazu kann ich nur sagen, excuse me, wir haben 2026. Wer jetzt für mehr Gasheizungen wirbt, der sorgt für soziale Ungerechtigkeit und sorgt dafür, dass wir die Klimaziele nicht erreichen. Und das ist dramatisch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Für die Fraktion Die Linke hat jetzt das Wort der Abgeordnete Jörg Cézanne.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mit dem heute vorliegenden Entwurf des Energiewirtschaftsgesetzes wird der Gasausstieg erstmals gesetzlich verankert. Langfristverträge für fossiles Gas werden ab Ende 2050 untersagt. Das ist gut und richtig. Die 2050-Grenze beißt sich allerdings mit dem beschlossenen Ziel, Deutschland bereits 2045 klimaneutral zu machen. Und erschwerend kommt hinzu, dass fossiles Gas nach diesem Gesetz auch weiter genutzt werden kann, wenn CO2 aus Emissionen abgeschieden und gespeichert wird. Wir halten das für falsch. Bei der Bezahlbarkeit von Gasheizungen stehen wir in den kommenden Jahren vor einem dramatischen Problem. Bis zur endgültigen Stilllegung der Netze fallen weiterhin Netzkosten an, während die Zahl der Gasheizungen sinken wird. Damit drohen Hausbesitzer wie Mieterinnen in eine Kostenfalle zu geraten. Die gleichen hohen Kosten für das Netz müssen von immer weniger Nutzerinnen getragen werden. Insbesondere für Mieterinnen, die gar keinen Einfluss auf ihre Heiztechnik haben, birgt das große Gefahren. Sie müssen vor dieser Kostenfalle geschützt werden. Im Gesetzentwurf ist eine Kündigungsfrist für bestehende Anschlüsse von 10 Jahren vorgesehen. Das schützt einerseits Gasheizungsnutzer vor einem abrupten Lieferende seitens des Netzbetreibers. Andererseits erschwert es den zügigen Gasausstieg, wo dieser bereits kurzfristig möglich wäre, und verlängert die Kostenfalle. Darüber müssen wir reden. Zusätzlich verunsichert Bundesministerin Reiche mit ihren Eckpunkten zum Gebäudemodernisierungsgesetz die Kommunen bei ihrer Wärmeplanung. Es wäre gerade jetzt dringend notwendig, die kommunale Wärmeplanung dazu zu nutzen, um mit Eigentümern so früh wie möglich ins Gespräch zu kommen, welche Wärmeversorgung zukünftig für sie in Frage kommt. Wer noch eine Gasheizung hat, sollte absehen können, wann die Belieferung zu Ende geht. Das wäre zwingend notwendig. Weiterhin werden die Bestimmungen des Energiewirtschaftsgesetzes auch auf Wasserstoff ausgeweitet. Von den bis 2030 geplanten 10 Gigawatt in der Elektrolyseleistung werden bis Ende des nächsten Jahres nur 1,5 Gigawatt in Betrieb sein. Deshalb sollte der Aufbau des Wasserstoffkernnetzes an die geminderte Einspeisung angepasst werden und möglichst schrittweise erfolgen.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Niklas Kappe.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Energieinfrastruktur ist quasi das Herz-Kreislauf-System eines Industrielandes. Solange alles funktioniert, ist die Welt in Ordnung. Man kümmert sich mal mehr, mal weniger drum. Aber wenn etwas nicht funktioniert, wenn es zu einem Ausfall kommt, dann wird es ganz schnell, ganz akut und jeder merkt es. Sofort in der Wohnung, im Betrieb oder auf der Arbeit. Und genau deshalb ist dieses Gesetz so entscheidend. Die europäische Gas- und Wasserstoff-Binnenmarktrichtlinie, sie schafft einen Ordnungsrahmen für erneuerbare Gase vom Erdgas hin zum Wasserstoff. Wir reden hier heute nicht über eine technische Novelle, wir reden über die Frage, wie wir Ordnung in eine große Phase der Transformation bringen, wie wir Versorgung sichern, wie wir Investitionen ermöglichen und wie wir Verlässlichkeit schaffen, meine Damen und Herren. Ja, dafür brauchen wir einen funktionierenden Wasserstoffmarkt. Und zur Wahrheit gehört dazu, der Wasserstoffhochlauf ist Stand heute nicht da, wo wir ihn gerne hätten. Das hat Gründe bei der Preisbildung, das hat Gründe bei der Verfügbarkeit. Aber die Frage, den Übergang zu regeln, ist trotzdem sinnvoll, unabhängig von der Frage, wann die Umstellung auf den Wasserstoff kommt. Und genau deswegen ist dieses Gesetz ein zentraler Baustein. Und dieses Gesetz gehört auch in einen größeren Wasserstoffkontext. Wir haben bereits zu Beginn des Jahres im Wasserstoffhochlauf- und Beschleunigungsgesetz einige Maßstäbe gesetzt, um dieser Transformation, um dieser Technologie zu verhelfen. Und mit diesem Gesetz gehen wir hier heute den nächsten Schritt. Wir haben auch das schon mehrfach angesprochen, mit dem Wasserstoffkernnetz gewissermaßen die Hauptschlagadern dieses Herz-Kreislauf-Systems bereits geplant. Aber jetzt geht es eben darum, das System, wie kann es in der Fläche angeschlossen werden? Wie kann Wasserstoff in Deutschland mehr werden als nur eine Überschrift? Es muss regulatorisch, technisch und wirtschaftlich eingebettet werden. Wer Investitionen will, muss Regeln liefern, und wer Hochlauf will, muss Hindernisse abbauen. Und eins gehört zur Ehrlichkeit dazu, wir könnten hier schneller vorankommen, allerdings brauchen wir einen geregelten Ordnungsrahmen, und deswegen ist dieses Gesetz so entscheidend. Und entscheidend ist eben auch, dass wir die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen, insbesondere im Bereich, wo wir von Rückbau von Gasnetzen reden, haben viele Menschen nur ein einziges Wort im Kopf: Stilllegung. Und genau da müssen wir differenzieren. Dieses Gesetz ordnet keine pauschalen Abschaltungen an. Nichts wird hier einfach per Federstrich abgestellt. Kein Betrieb, kein Quartier und keine einzige Wohnung wird einfach mit einem Federstrich abgestellt. Das Gesetz stellt klar, keine gesetzliche Pflicht zur Stilllegung oder zum Rückbau von Gasnetzen. Und es sagt ebenso klar, eine Trennung von Anschlüssen ist unzulässig, wenn es dafür keine alternative Erzeugungsform an diesem Ort gibt. Und das ist die Art, wie wir Politik machen, im Gegensatz zu Ihnen, ohne Ängste, ohne Verbote, sondern einfach mit geregeltem Menschenverstand. Es sind entscheidende Schutzmechanismen in diesem Gesetz enthalten. Es schafft ein geordnetes Verfahren, und wir setzen eben auf Planung statt auf Chaos. Wir setzen auf Vorlauf, Beteiligung und vor allem eben auch die kommunale Wärmeplanung. Wer weiß denn am besten, was in einem Quartier, was, und ich rede da jetzt nicht von dem großen Industriebetrieb, der vielleicht sogar ans Kernnetz angeschlossen ist. Ich rede von kleinen Gewerbeparks, ich rede von Wohnsiedlungen. Wer weiß denn, was dort das beste System ist? Ich kann es Ihnen sagen. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die kommunalen Räte vor Ort. Und deswegen beteiligen wir die über die kommunale Wärmeplanung, über die Wasserstoffnetzpläne. Das ist der entscheidende Schritt, um diese Technologie in die Fläche zu bringen. Vertrauen vor Ort, keine pauschalen Vorgaben. Und das ist die Art und Weise, wie wir es an dieser Stelle umsetzen wollen, meine Damen und Herren. Wir brauchen Netzzugang, Investitionssicherheit und Rechtsrahmen, denn für uns als Union ist klar, wir wollen die Netze verlässlich, bezahlbar und planbar betreiben. Dieses Gesetz ist dafür ein wichtiger Schritt, denn gute Energiepolitik misst sich nicht an der Lautstärke der Debatte. Eine gute Energiepolitik misst sich daran, ob Infrastruktur erhalten bleibt. Unsere Infrastruktur im Energienetz ist ein wesentliches Asset dieser Industrienation. Wir wollen sie erhalten und wir wollen sie umrüsten für die Transformation, damit Deutschland Industrieland bleibt. Vielen Dank.
Für die AfD-Fraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Raimund Scheirich.
Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, ja, was soll ich sagen? Täglich grüßt das Wasserstoffmurmeltier. Wenn man einigen Debattenbeiträgen des linken Teils dieses Parlaments so gefolgt ist, teilweise tatsächlich auch von der Union, könnte man meinen, je schlechter die Lage der deutschen Wirtschaft wird, desto größer scheint ihr Drang dazu zu sein. Mehr Steuergeld, immer mehr Steuergeld in immer dieselben zum Scheitern verurteilten Ideen pumpen zu wollen. Und dass diese Regierung sich groß die Entbürokratisierung auf die Fahnen geschrieben hat und trotzdem neue Planstellen schaffen muss, um denen auch durch unter anderem dieses Gesetz, durch diesen Gesetzentwurf entstehenden Irrsinn auch noch verwalten zu müssen, zeigt wieder einmal klar, sie machen stets genau das Gegenteil davon, was sie den Bürgern dann draußen vor den Wahlen versprechen. Die Bürger haben einen Herbst der Reform gewählt, aber stattdessen einen Herbst und ein Frühjahr der leeren Worthülsen und der billigen Inszenierung bekommen. Die Abschaffung des Heizungsgesetzes wurde erst groß angekündigt, wurde dann verzögert. Am Ende haben die Bürger die typische Märzsche Mogelpackung bekommen. Auch die kommunale Werbeplanung läuft natürlich ungebremst weiter, inklusive absurder Pläne zum Rückbau unserer Gasnetzinfrastruktur. Auch die planwirtschaftlichen Klimaziele, wie könnte es anders sein, stehen weiter unangetastet im Raum, obwohl die Wirtschaft und die Bürger immer weiter drangsaliert werden. Und selbst bei den versprochenen Einsparungen im Staatsapparat wurde natürlich Wortbruch begangen. Statt eines echten Kurswechsels erleben wir weiter Aufblähung, Bevormundung und eine Politik gegen jedwede wirtschaftliche Vernunft. Und was soll ich sagen? Diese Bundesregierung ist bereits nach einem Jahr die unbeliebteste in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Im internationalen Vergleich ist unser Kanzler der zweiten Wahl sogar die letzte Wahl. Kein anderer Regierungschef auf der gesamten Welt ist aktuell unbeliebter. Die Politik der Regierung Merz ist bei denen, die sich wirklich mit Wirtschaft auskennen, längst unten durch. Bereits 70% der Unternehmer in Deutschland bescheinigen unserem Kanzler ein mangelhaftes Wirtschaftsverständnis. Deutlicher kann ein Urteil über eine Bundesregierung kaum ausfallen. Stattdessen vertrauen die Menschen, wie sollte es anders sein, zu Recht immer mehr der AfD, der neuen Nummer eins, nicht nur in Umfragen, sondern auch bei Unternehmern. Sehen Sie es also endlich ein, die Bürger wollen keine Agenda 2030, keine Zwangstransformation, keine Vorschriften, wie sie zu heizen, zu fahren oder zu denken haben. Sie wollen ein selbstbestimmtes Leben mit echter Wahlfreiheit führen. Und deshalb wählen Sie uns, die Alternative für Deutschland.
Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 5440 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf den Zusatzpunkt 10, Beratung des Antrags der Fraktion der